Letzte Woche, schon im Predigttext, ging es in diesem Traum, den der König Nebukadnezar hatte, ja auch um ein Standbild. Und das Standbild, das stand für die Abfolge der verschiedenen Weltreiche und es ging um das Reich Gottes, was über diesen Weltreichen steht am Ende. Und es ist bezeichnend, dass der König Nebukadnezar, nachdem er diesen Traum hatte, nachdem Daniel ihm das vor Augen gestellt hat, auch dein Reich wird vergehen, dass das Nächste, was von ihm berichtet wird, ist, dass er selber ein Standbild aufrichtet, dass er Verehrung und Unterwerfung fordert. Und ich finde, die Geschichte ist hochspannend, weil sie irgendwie so eine Blaupause ist. Man könnte meinen, dass so viele Diktatoren und Despoten der letzten Jahrzehnte, Jahrhunderte bei Nebukadnezar abgeschrieben haben, wie man die Massen manipuliert, wie man versucht, die Massen zu einem Ziel zu bewegen. Und man kann sich fragen, warum hat Nebukadnezar das gemacht? Vielleicht wollte er bewusst ein Zeichen setzen, zu sagen, ja, ich hatte zwar diesen Traum, aber ich bin ja immer noch der König und ich werde mal zeigen, dass mein Reich hier ein einiges Reich ist. Und er hatte natürlich ein Reich, was aus vielen Völkern besteht, Menschen unterschiedlicher Religionen, und er will sie zusammenbringen. Ja, das, was vereint, das soll der gemeinsame Gott sein, das soll die Unterwerfung unter dieses von ihm aufgerichtete Standbild sein. Und er will natürlich damit auch sich feiern lassen, ein riesen inszeniertes Spektakel. Der Kontrast dazu ist dieses Standbild, das einerseits Macht und einen mächtigen Gott symbolisieren soll. Und die Besucher von Tiefer Graben, die beim ersten Mal da waren, haben vielleicht noch im Ohr, wie sehr das in dieser Geschichte betont wird, je nachdem, welche Bibelübersetzung man hat. In dieser hier kam es nicht ganz so deutlich zum Ausdruck, wie oft betont wird, dass es ein Standbild ist, was der König aufstellen musste. Also nicht der Gott, der über den Dingen steht, sondern ein Gott, der extra aufgestellt werden musste. Also kleine Polemik an der Stelle schon nebendran. Aber Nebukadnezar inszeniert dieses Spektakel und alle müssen mitmachen. Und ich glaube, von dieser Geschichte können wir auch wieder etwas lernen und sehen, wie die Herausforderungen auch uns heute begegnen und wie wir in Herausforderungen mutig und treu zu unseren Überzeugungen stehen können, wie der Glaube an Gott auch mutig und frei macht vom Urteil anderer Menschen über unser Leben. Darum geht es in dieser Geschichte, Gottes Treue in allen Herausforderungen erleben. Und ein erster Gedanke beschäftigt sich mit der fremden Welt, in der wir ja alle leben, und ihren totalitären Ansprüchen. Man kann sich das so richtig vorstellen, da ist diese Riesenebene, dann steht dieser Turm 30 Meter hoch und dann werden alle Würdenträger und wichtigen Personen und alles, was irgendwie Rang und Namen hat, wird eingeladen. Eine Machtinszenierung sondergleichen, ein Massenaufmarsch, ein zentraler Kult, was für ein gesellschaftliches Ereignis. Wer etwas auf sich hält, muss sich sehen lassen und lässt sich sehen. Und es muss auch nicht viel gemacht werden, es ist kein besonders hoher Anspruch. Alle müssen antreten, eine kurze Ehrenbezeugung und dann können sie auch schon wieder nach Hause gehen. Warum Daniel bei dieser ganzen Geschichte nicht erwähnt wird, wir wissen es nicht, ob er im Urlaub war, auf Dienstreise oder warum auch immer, aber er ist nicht dabei, dafür aber seine drei Freunde. Und das ist ganz spannend, weil bisher war es eigentlich immer so im Daniel-Buch, dass Daniel so der Anführer war und die drei Freunde, die hat er so mitgeprägt. Aber er war der Wortführer, er war der, der die Entscheidungen gefällt hat. Und jetzt sehen wir hier, er ist nicht da, aber sie sind selber herausgefordert, jetzt eine Entscheidung zu treffen. Also alle stehen da, zig, hunderttausend Mann, wie viel auch immer. Und es ist so spannend, damit auch alle wissen, was zu tun ist, wird das ja mehrmals genau erklärt. Wie oft allein in diesem Text diese ganzen Instrumente aufgezählt werden und immer wieder. Und wenn ihr das hört und den Klang von, als ob die Leute es nicht kapieren würden, man muss es ihnen nochmal einbläuen, dass auch ja nichts falsch läuft. Und wenn dann die Musik ertönt und das Spektakel losgeht, dann sollen bitte einmal alle sich niederwerfen. Man könnte hier jetzt auch noch über die manipulativen Möglichkeiten von Musik nachdenken, mit der man Menschen einpeitschen oder auch besäuseln kann. Auf jeden Fall sollen die Menschen auf Linie gebracht werden. Die Untertanen sollen auf Linie gebracht werden. Und damit nichts schief geht, wird es eben nochmal ständig wiederholt und es muss ihnen eingebläut werden. Und ich glaube, man kann sich ganz gut an Bilder erinnern von Massenaufmärsche Ehrenbezeugung aus Diktaturen. Und wir haben in unserem Land ja im vergangenen Jahrhundert zwei Beispiele dafür gehabt, aus unterschiedlichen Lagern, wie das aussehen kann. Immer und immer wieder die gleichen Parolen, damit es auch der Letzte noch kapiert. Permanent muss man ja irgendwie damit beschäftigt werden. Und weil natürlich immer noch die Gefahr besteht, so sind die Menschen nun mal, dass irgendwie nicht alle mitmachen, weil nicht alle Lust auf diesen Massenaufmarsch haben. Da wird eben mit Zwang nachgeholfen und dann muss eben gleich auch noch die dazugehörige Strafe verhängt werden. Ja, es wird nicht nur gesagt, was gemacht wird, sondern es wird auch gleich gesagt, und wenn ihr das nicht macht, dann wisst ihr, was euch blüht. Neben dem Standbild werden gleich die Verbrennungsöfen angeheizt, damit die Umerziehungsmaßnahme auch wirklich gelingt. Nicht umsonst haben in jeder Diktatur, die sich irgendwie den neuen Menschen auf die Fahnen geschrieben hat, auch ganz schnell immer die Arbeitslager geöffnet, um der Freiwilligkeit ein bisschen nachzuhelfen. Nichts soll schiefgehen, denn der König muss ja den Eindruck erwecken, ich habe das alles im Griff, ich bin hier der König und ich bestimme. Keiner kann sich dem entziehen. Und jetzt können wir natürlich sagen, schön und gut, das ist ja gerade nicht unsere Situation. Wir sind nicht in der Diktatur. Wo passiert so etwas heute? Könnte es heute eine Situation geben, in der wir so herausgefordert sind? Erstens gibt es natürlich keine Garantie, dass das nicht irgendwann auch in unserem Land wieder passieren könnte. Und ganz wichtig ist mir da, von welcher Seite auch immer. Wir leben in einem Land, was die totalitären Ansprüche von verschiedenen politischen Lagern kennengelernt hat. Es heißt also nicht, dass es nicht wieder passieren könnte. Die Perspektive der Bibel ist sogar, dass es bis zum Ende der Zeit immer wieder solche Menschen geben wird, die so einen Anspruch erheben. Aber ich finde noch viel wichtiger, dass es heute vielleicht nicht die einen Menschen sind oder die politischen Systeme, die die völlige Anbetung verlangen, aber dafür vielleicht Themen und Konzepte, die genauso die völlige Unterwerfung aller erfordern. Die Erwartung, dass die Masse doch da zustimmt, die Erwartung, dass sich doch alle auf die Seite von was auch immer stellen, dass doch klar ist, wie da zu denken ist. Und dann sorgt vielleicht nicht König Nebukadnezar, aber eben der Algorithmus in den sozialen Medien dafür, dass ich immer und immer wieder die gleichen Parolen höre, ohne das mal zu hinterfragen. Das könnten Themen sein, die ganz offensichtlich daherkommen, so wie so ein Standbild, was jeder sieht. Aber es können auch die Themen sein, die so ganz subtil durch die Hintertür irgendwo einsickern und wo die beständige Wiederholung und Berieselung genauso dazu führt, dass wir irgendwann sagen, ja, ist doch klar, dass man so zu denken hat. Fragen darüber, was das Menschsein ausmacht, über Lebensmodelle, über Werte, über Lebensziele. Nicht jeder Massen- und Modetrend ist gefährlich. Nicht jeder Massen- und Modetrend nimmt solche totalitären Züge an. Ich will da gar nicht schwarz malen, aber es gibt eben immer diese Dinge, die ins Religiöse abgleiten. Und dann werden Themen und Anschauungen genauso zu Gott erhoben, wo klar ist, wenn du noch dazugehören willst, dann musst du das auch so sehen. Dann verlangt das Verehrung und dann können auch solche Themen und Konzepte zu einem Gott werden. Das erste Gebot sagt ja nicht umsonst, du sollst keinen anderen Gott außer dem einen wahren Gott haben, keinen anderen Gott verehren. Wir sollen unser Leben von ihm abhängig machen. Und ohne schwarzmalen zu wollen, lässt sich daraus auch für uns heute ableiten. Wir sollen wachsam sein, wann immer irgendetwas so einen Absolutheitsanspruch vorgibt. Wann immer Anschauungen gewissermaßen zu Gott erhoben werden, wann immer die absolute Zustimmung gefordert wird und so völlig klar ist, wo sind die Fronten von Gut und Böse. Die Geschichte mahnt uns, wachsam zu sein. Nebukadnezar hat an der Stelle natürlich damit gerechnet, dass alle mitmachen, dass seine Standbildweihe erfolgreich verläuft. Und dann kommt auf einmal eine Störung in diesen ganzen Ablauf. Es war doch alles schon perfekt, es war doch alles schon gut. Und es funktioniert nicht, weil genau dieser Anspruch für Daniels Freunde eine Herausforderung ist. Weil sie wissen, wir haben unsere Loyalität, unsere höchste Loyalität, nicht irgendeiner Weltanschauung, nicht irgendeinem politischen System verschrieben, sondern dem einen Gott. Aber das kostet für sie eben auch etwas. Das Bekenntnis zu Gott und der Preis der Nachfolge ist der zweite Gedanke. Der erste Durchgang ist gelaufen, die Musik ist ertönt, alle haben einmal ihre Verbeugung gemacht. Alle? Nein, nicht alle. Drei Männer sind stehen geblieben. Und man könnte sagen, da wo die Diktaturen Einzug halten, da blüht auch das Spitzelwesen, denn sofort werden sie verpetzt. Irgendjemand hat sofort gemerkt, da sind drei, die haben nicht mitgemacht. Die müssen wir melden. Daniels drei Freunde, Schadrach, Meschach und Abednego. Und für sie kommt auf einmal der Punkt, wo sie gefragt sind, zu bekennen. Was ist das Wichtigste in deinem Leben? Und ich glaube, dass dieser Punkt für uns alle an irgendeinem Moment in unserem Leben kommen kann, wo wir gefragt sind, Farbe zu bekennen. Ein weiser Mensch hat mal gesagt, erst wenn du widerstehst, dann weißt du, was dich wirklich bewegt. Erst wenn du bereit bist, auch Widerspruch für etwas zu erdulden, dann weißt du, was dich wirklich bewegt. Und dieser Punkt, der kann auch für uns kommen, auch wenn die Umstände ganz anders sein mögen, zu sagen, ja, dafür stehe ich. Und dazu stehe ich auch, wenn es etwas kosten könnte. Und vielleicht ist es nicht immer das Leben, aber der gute Ruf oder ein besserer Job oder was auch immer. Für Daniels drei Freunde steht ja hier wirklich viel auf dem Spiel. Es geht um Leben und Tod. Sie wissen, was die Stunde geschlagen hat. Sie wissen, die Strafe, die ist vorher angekündigt worden. Und sie stehen trotzdem noch da. Und der König stellt sie zur Rede. Und er hofft vielleicht noch, sie klein zu kriegen. Er hofft noch, sie zu brechen und sagt, ich gebe euch noch eine Chance. Und denkt dran, ich bin der König. Mein Wort ist Gesetz. Und wer soll euch dann schon noch retten? Glaubt ihr, dass dann noch euch ein Gott aus meiner Gewalt retten kann? Das ist seine Frage. Und sie bleiben standhaft. Sie sagen auch nicht irgend so etwas, was ganz gut klingt, wie wir beugen unsere Knie, aber wir beugen nicht unsere Herzen. Nein, sie sagen, wir stehen und wir bleiben stehen. Und wir verbeugen uns nicht. Und die Antwort dieser drei Freunde ist aus meiner Sicht der Höhepunkt und auch das Zentrum in dieser ganzen Geschichte. Das ist der Vers 17 und 18. Sie sagen, unser Gott, dem wir dienen, kann uns aus dem Feuer und aus deiner Gewalt retten. Aber auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten oder uns vor der goldenen Statue niederwerfen werden. Und ich finde die Antwort deshalb so bedeutsam, weil sie ein Zweifaches zeigt. Zum einen sagen sie, du denkst, niemand kann uns retten, aber wir sind überzeugt, unser Gott kann, denn unser Gott steht noch über dir. Gott steht über der Macht des Königs. Der König muss das Standbild aufstellen, nachdem sein Traum ihm doch eigentlich vorher schon mal gezeigt hat, dass alle menschliche Macht vergänglich ist. Sie sagen, unser Gott kann uns retten. Und dann setzen sie aber noch einen drauf. Selbst wenn er das nicht tut, o König, sollst du wissen, wir werden deine Götter nicht anbeten, wir werden uns nicht niederwerfen. Unsere Treue gilt Gott. Was für ein Mut! Und in dem gleichen Mut und in der gleichen Haltung sind viele Frauen und Männer durch die Kirchengeschichte hindurch und durch die Geschichte hindurch den Mächtigen entgegengetreten. Von den Aposteln vor dem Hohen Rat, von den Märtyrern im Römischen Reich bis zu mutigen Bekennern dieses Jahrhunderts, wie Pfarrer Paul Schneider, die in der Diktatur sich zu Gott bekannt haben und darüber hinaus natürlich viele Namen, für uns namenlose Geschwister, die aktuell in dieser Welt treu zu Gott halten, die treu zu ihm stehen und die dafür bereit sind zu leiden, inklusive aller Konsequenzen. Und man steht dabei und man denkt sich, wow, was für ein Mut. Und mir ist wichtig zu sagen an der Stelle, ich bin der Letzte, der den Stab brechen wird über denen, die in diesen Zeiten anders reagiert haben. Über denen, die auch in Zeiten des Drucks anders reagiert haben. Denn so arrogant zu denken, dass uns das nicht passieren würde und dass wir natürlich immer auf der Seite der Guten stehen würden, bin ich nicht. Es geht nicht darum, den Stab über die zu brechen, die anders gehandelt haben und trotzdem die zum Vorbild zu nehmen, die standhaft waren. Wie gesagt, noch ist bei uns diese Freiheit, das zu glauben, was wir wollen, und trotzdem sind wir immer wieder dazu herausgefordert, Farbe zu bekennen, daran festzuhalten, dass in Trends und wechselnden Meinungen eben Gott das letzte Wort hat und daran festzuhalten, dass Gott größer ist, egal was uns entgegenkommt. Ich finde aber noch was spannend an dieser Aussage der drei Freunde. Auch wenn er es nicht tut, musst du wissen, o König, dass wir nie deine Götter anbeten werden. Die drei Freunde folgen Gott nach und sie folgen ihm nicht einfach nur nach, weil sie dafür etwas von ihm bekommen wollen. Sie folgen ihm nach nicht nur, weil sie denken, wenn ich mit diesem Gott lebe, dann verschafft er mir doch ein gutes Leben. Und in dem Moment, wo das dann nicht mehr da ist, dann lassen wir es. Nein, sie bleiben, halten sich an ihm fest, unabhängig von den Konsequenzen. Nicht nur, weil sie denken, ja, es ist ja gut, mit Gott zu leben, dann geht es mir besser und dann habe ich keine Schwierigkeiten, unabhängig davon. Und das ist für uns die Frage, jenseits der Frage nach dem, wozu wir uns bekennen. Es ist die Frage, ob wir bereit sind, auch Gott zu vertrauen, an dem festzuhalten, was er uns sagt, auch wenn es etwas kostet und auch wenn es uns menschlich gesehen doch erstmal nichts bringt. Oder andersrum gefragt, glauben wir eigentlich nur an Gott, weil wir etwas von ihm haben wollen? Und damit meine ich irgendeinen kurzfristigen Erfolg oder eine kurzfristige Versorgung. Was ist dann, wenn es anders ist? Was ist, wenn der Glaube dann auf einmal nicht mehr cool und angesagt ist? Eine Botschaft unserer Zeit besagt ja, das ist auch so was, was uns dann immer wieder wie mit den Instrumenten eingetrichtert wird, wenn es sich nicht gut anfühlt, dann kann es nicht gut für dich sein. Wenn es sich nicht gut anfühlt, dann kann es nicht gut für dich sein. Also für die Freunde hat sich das da sicherlich nicht gut angefühlt und sie haben trotzdem festgehalten. Es hat etwas mit dem Preis der Nachfolge zu tun, ob wir bereit sind zu verzichten für Gottes Sache auf etwas Wichtigeres, vielleicht auf die Erfüllung eines Lebenstraumes für ein höheres Ziel, für eine größere Loyalität, bereit auf Anerkennung oder Wohlstand oder Ehre. Viele Jahre später steht Jesus vor seinen Nachfolgern und er verspricht ihnen auch nicht das Blaue vom Himmel herunter. Er sagt, Nachfolge bedeutet, sich selbst zu verleugnen, sich selbst eben nicht an die erste Stelle zu setzen. Und er sagt eben, es kann auch etwas kosten. Er hat es seinen Nachfolgern ganz klar gesagt. Dieser Text ist die Frage für uns auch heute, was erwarten wir so von Gott? So die sichere Rundum-Vorsorge, so ein Versicherungspaket gegen alles, was irgendwie an Schwierigkeiten in unserem Leben kommen könnte? Vielleicht ist das die größte Gefahr für alle die, die wir schon lange auch so mit Gott unterwegs sind, dass wir auch so in diesem Sicherheitsdenken gefangen sind, weil es sich ja alles auch so ganz gut anfühlt und wir machen letztlich keinen Unterschied mehr in dieser Welt. Die drei Freunde stehen hier ein, auch wenn es sie etwas kostet, auch wenn es sich nicht mehr gut anfühlt. Sie lassen sich nicht einschüchtern. Und das ist das Beeindruckende an der Stelle und das Erstaunliche, dass dann in dieser Situation der lebendige Gott auch seine Treue und Souveränität zeigt. Der dritte Gedanke. Es ist ja hochspannend zu sehen, wie Nebukadnezar reagiert auf dieses Bekenntnis. Das hat er nicht erwartet. Er hat gedacht, mit noch ein bisschen Einschüchterung, jetzt hat er sie klein. Aber die Freunde, könnte man sagen, sie knien vor Gott und deshalb können sie vor Menschen gerade stehen und deshalb sind sie auch so unabhängig vom Urteil anderer Menschen und sie strahlen eine Freiheit aus, die er nicht einordnen kann. Und vielleicht ist das auch das, was uns am meisten an solchen Menschen beeindruckt, dass sie so unabhängig sind vom Urteil anderer Menschen. Das System Nebukadnezar basiert wie alle Diktaturen auf Angst. Angst vor dem Ofen in dem Fall, das gibt ihm Macht. Und er merkt, hier sind drei, die haben keine Angst, die lassen sich nicht einschüchtern, die sind von ihm nicht beherrschbar. Und als er das merkt, verliert er die Beherrschung. Er kriegt so einen richtigen Tobsuchtsanfall, so heißt es ja auch da, sein Gesicht verzerrte sich vor Wut. Ihm bleibt nichts anderes übrig, als völlig die Fassung zu verlieren. Und ich finde, wer ein Anschauungsmaterial dafür sucht, wie das vielleicht ausgesehen haben könnte, der kann sich gerne mal die schauerlichen Videoaufnahmen oder Berichte über die Arbeit des Volksgerichtshofs im Dritten Reich anschauen und wie der Vorsitzende Roland Freisler angesichts der Standhaftigkeit der Männer, die ihm da gegenüberstanden, auch die Beherrschung verloren hat, wie ihm nichts anderes mehr eingefallen ist, als sie einfach niederzuschreien. Nebukadnezar hat sie nicht in der Hand. Und man kann sich wieder fragen, ja, woher kommt so etwas? Er gibt den absurden Befehl, diesen Ofen noch mehr anzuheizen, 7-mal mehr, als es geht, und dann rein mit ihnen. Er macht sich nicht mal mehr die Mühe, sie vorher zu entkleiden. Ist übrigens bezeichnend, auch in dieser Geschichte, gerade in der Woche, in der wir 80 Jahre der Befreiung des Lagers Auschwitz gedacht haben, dass es schon damals als erstes 3 Juden waren, die den Weg in den Verbrennungsofen gehen mussten. Die Geschichte wiederholt sich, aber das nur nebenbei. Und dann passiert trotz allem das Erstaunliche. Nebukadnezar schaut durch die Ofenklappe und da sind nicht 3 Männer, sondern 4 Männer. Und der 4. ist irgendwie nicht von dieser Welt. Die 3 erleben einen übernatürlichen Schutz. Und Nebukadnezar ist so erschüttert, das hat er nicht erwartet. Die Feier wird abgeblasen, das Ganze wird beendet, die Strafe wird ausgesetzt. Die Gefangenen haben unversehrt überlebt. Und der König muss am Ende anerkennen, dass es da einen Gott gibt, der wirklich retten kann. Einen Gott, den er nicht kontrollieren kann. Und nun gucken wir natürlich als Menschen 21. Jahrhunderts auf diesen Text und sagen, ja, wie um alles in der Welt ist denn sowas möglich? Natürlich, es bleibt ein Wunder. Und solange ich das nicht von vornherein weltanschaulich ausschließe, dass es Wunder geben kann, bleibt es eben auch möglich. Auch wenn wir es nicht erklären können, wie so etwas passiert. Wer der 4. Mann war, können wir nicht mit Sicherheit sagen. Vielleicht werden wir es später mal erfahren, ob es ein Engel war oder ob es vielleicht sogar nicht nur ein Mensch war, der aussah wie der Sohn Gottes, sondern der Sohn Gottes selbst, der sich in dieser Situation zu den Menschen gestellt hat. Jesus selbst, der nämlich gesagt hat, wo 2 oder 3 in meinem Namen zusammengekommen sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Zusage, die gilt bis heute. Auch wenn die Dinge nicht immer so ausgehen. Die gilt da, wo wir zusammenkommen, jetzt hier auch mit mehr als 3 Leuten, dass Jesus sagt, ich bin mitten dabei. Und dieses Versprechen, das gilt da, wo unsere verfolgten Geschwister zusammenkommen und der Gefahr für Leib und Leben, dass Jesus sagt, ich bin mit dabei. Und das gilt, wenn jetzt von außen der Gegner Gottes, so wie der König damals auf uns schauen würde, er sieht uns und er sieht Jesus bei uns. Und ja, nicht immer geht das so gut aus wie damals. Und eben auch in dieser Welt heute leiden viele Menschen und nicht alle werden aus dem Glutofen der Strafe und der Arbeitslager herausgeholt. Aber es gilt trotzdem dieses Versprechen, dass Gott die nicht alleine lässt, die sich auf ihn verlassen. Dieses Versprechen, das hält er, das gilt. Und wir können mit ihm heute leben und dann können wir wissen, dann haben wir die höchste Autorität in dieser Welt auf unserer Seite. Und wir können mit ihm heute leben, weil er selbst sich für uns gegeben hat, dass er zu jeder Zeit bei uns sein kann. Jesus ist Mensch geworden und er ist auch Gott treu geblieben. Dem Willen seines Vaters, auch als es sich nicht mehr gut anfühlte. Er ist diesen Weg gegangen für uns. Ja, die Bibel berichtet davon, wie er stellvertretend die Hitze der göttlichen Strafe übernommen hat für uns. Warum sollen wir Gott treu bleiben? Warum sollen wir uns in allem auf die Seite dieses Gottes stellen? Weil er selbst für uns bereit war zu verzichten, weil er selbst uns treu bleibt. Es ist nicht erklärbar, was damals passiert ist. Aber es ist schon heute erfahrbar, dass Jesus da ist. Und es ist schon heute erfahrbar, dass Jesus etwas von dieser Freiheit schenkt. Ja, der Freiheit von Schuld und Versagen, auch von der Schuld, da wo wir geschwiegen haben, wo wir nicht so mutig waren, wo die Angst größer war. Auch das können wir ihm bringen. Aber auch die Freiheit von den Erwartungen anderer Menschen. Jesus hat gesagt, ich bin die Wahrheit und die Wahrheit wird euch frei machen. Und wer diese Freiheit bei Jesus entdeckt, der kann dann auch anderen mutig gegenübertreten und der muss die Knie nicht vor den falschen Göttern beugen. Jesus gibt die Freiheit und er schenkt dir die Freiheit auch heute. dann, wenn dich die Hitze oder zumindest die Wärme von Hass und Kritik trifft, aber auch wenn dir etwas anderes in deinem Leben auf der Seele brennt, bei ihm ist Freiheit zu finden und sein Frieden. Er bleibt der lebendige Herr und er bleibt treu. Amen. Amen.